Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag. Mit Lars Kors. Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute. Moin und herzlich willkommen zur Premiere des Podcasts Herzblut und Heilkunst aus dem St. Marien-Hospital in Friseute. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier dabei sind und mit uns in die Welt der Medizin und Menschlichkeit eintauchen möchten, die dieses besondere Krankenhaus prägt. Woche für Woche, stets freitags, werden wir an dieser Stelle spannende Gesprächspartnerinnen und Partner begrüßen, die auf die unterschiedlichste Weise mit dem St. Marien-Hospital verbunden sind. Egal, ob es sich jetzt um Ärzte, Pflegekräfte, die Geschäftsführung, Patienten oder engagierte Unterstützer handelt, alle haben ihre eigenen Geschichten, Perspektiven und Erfahrungen, die sie mit uns teilen möchten. In der aktuellen Lage, in der die Krankenhauslandschaft in der Bundesrepublik im Wandel begriffen ist, stellen sich auch viele Fragen. Was bedeutet all das für das St. Marien-Hospital hier in Friseute? Wie kann sich eine Institution wie unsere auf die neuen Herausforderungen einstellen? Und was zeichnet uns eigentlich als Arbeitgeber aus, der mit Herzblut für die Gesundheit unserer Patienten einsteht? Diese und weitere Fragen werden wir gemeinsam mit unseren Gästen erörtern. Besonders freue ich mich heute, einige bemerkenswerte Menschen in unserem Podcast-Studio begrüßen zu dürfen. Yvonne Westerheide, neben Bernd Wessels, Geschäftsführerin des Hauses, die uns Einblicke in die strategischen Überlegungen und Visionen für die Zukunft geben wird. Claudia Lamping, eine erfahrene medizinisch-technische Assistentin, die seit über 30 Jahren Teil dieser Institution ist, wird uns von ihren Erfahrungen und der besonderen Atmosphäre im Krankenhaus berichten. Und nicht zuletzt begrüße ich Dr. Robert Greinert, ausgewiesener Experte für Innere Medizin, eine feste Bank in der Ärzteschaft, der uns seine Expertise und Eindrücke aus fast 25 Jahren Zugehörigkeit zum St. Marien-Hospital näher bringen wird. Ich lade Sie herzlich ein, aktiv an diesem Podcast mitzuwirken. Teilen Sie uns Ihre Gedanken und Kommentare über das Kommentarfeld auf dieser Podcast-Plattform mit, denn Ihre Rückmeldungen sind uns wichtig und helfen uns, die Themen zu gestalten, die Ihnen wiederum am Herzen liegen. Ich freue mich auf viele interessante Gespräche und vor allem darauf, die Verbundenheit und den Zusammenhalt, die dieses Krankenhaus auszeichnen, mit Ihnen zu teilen. Ortswechsel. Es geht ins Weserbergland. Zwischen Hameln und Paderborn liegen die beiden Kleinstädte Bad Pyrmont auf niedersächsischer und Lüchte auf nordrhein-westfälischer Seite im Lipperland. Genau dort, auf einem Dorf in dieser Region, wuchs Robert Greinert auf. Sein Weg führte ihn über Hannover, Bad Oeynhausen zu uns nach Friseute. Hier im St. Marien-Hospital wurde Dr. Greinert Chefarzt. War es eigentlich für Sie ein Kulturschock, hier auf dem flachen Land in Friseute anzukommen?
Ich bin auf einem Dorf groß geworden mit 1000 Einwohnern. Das heißt, ländliche Umgebung kannte ich. Als ich nach Friseute gekommen bin, war natürlich alles etwas fremd. Man war ja neu, aber was das Krankenhaus direkt anging, war und ist es auch noch sehr familiär. Man kennt die Leute, man ist aufeinander zugegangen, man ist auch gut aufgenommen worden. Also das war sehr schön. Was Friseute an sich angeht, ist es natürlich so, wenn man viel arbeitet, hat man wenig Freizeit. Das hat auch eine gewisse Zeit gedauert, ehe ich dann privat hier angekommen bin, aber das hat geklappt und wenn man hier Freunde hat, dann hat man Freunde fürs Leben. Also von daher kein Kulturschock, sondern es gefällt mir weiterhin gut.
2018 sind Sie bereits in den Ruhestand verabschiedet worden als Chefarzt. Der Nachfolger war denn auch schnell gefunden. Man hätte eigentlich jetzt gedacht, okay, einen Dr. Robert Greinert, den trifft man jetzt zu Hause. Das ist aber eine Vorstellung, die Ihnen völlig fremd ist, oder?
Also ich habe das, was ich gemacht habe, gern gemacht und ich mache es noch gern. Zu Hause rumsitzen ist nichts für mich, da muss ich was zu tun haben. Ich reise gern und da meine Lebenspartnerin noch arbeitet, ist das mit dem Reisen so ein bisschen schwierig. Ist ja denn, man will allein reisen und das will ich nicht. Also insofern bin ich ganz froh, dass ich hier noch tätig sein kann. Und was mir auch weiterhin gefällt, ist der Umgang mit den Patienten und eben auch, dass man noch was mit jungen Leuten zu tun hat, mit denen man ja zusammenarbeitet. Also man kommt nicht so in diese staubige Rentnerecke rein, sondern man nimmt noch am Leben teil und das finde ich unverändert gut.
Wissen Sie, es gibt Menschen, die sagen, ich bin auf den Beruf aufmerksam geworden, nachdem ich im Fernsehen immer wieder auch dieses oder jenes gesehen habe, Lieblingsserien. Das war bei Ihnen aber ja nicht der Fall, denn die Schwarzwaldklinik gab es ja erst später. Da waren Sie ja schon längst Arzt.
Ja, das stimmt. Aber wenn Sie mich so fragen, ich bin morgens wach geworden und habe gesagt, ich werde Arzt. In Klasse 11. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Doch, da gibt es ja gerade jede Menge noch mehr dazu zu sagen. Wie kommt man denn plötzlich als Schüler in der 11. Klasse dazu, morgens aufzuwachen und zu sagen, ich werde Arzt?
Ich weiß es nicht. Und dann habe ich dann konsequent auch darauf hingearbeitet, dass dann das Zeugnis so war, dass man dann auch Medizin studieren konnte. Ne?
Claudia Lamping stammt aus der Region. Für sie war sehr schnell klar, nachdem sie ihre Ausbildung in Osnabrück absolvierte, erstens, sie will hierher wieder zurück und zweitens, Großstadt ist nichts für mich, sagte sie sich. Wie haben Sie denn eigentlich, Frau Lamping, 1992, als das Berufsleben für Sie hier begann, das St. Marien-Hospital wahrgenommen?
Schön war halt dieses Familiäre, was ich ganz toll fand, weil jeder kannte jeden. Es wurde darauf Wert gelegt, dass man sich begrüßte morgens. Also ohne ein Moin an irgendjemanden vorbeigehen, das gab es gar nicht.
Frau Lamping sagte, Moin gehört an sich dazu, wenn man sich sieht. Für Sie mittlerweile auch?
Nee, ich sage guten Morgen. Ich sage nicht Moin. Und das andere, was noch dazugekommen ist, was mich also auch so ein bisschen traurig stimmt, das ist die Corona-Zeit, wo das Händegeben, was ich früher immer gemacht habe, jeden Morgen meine Mitarbeiter mit Handschlag begrüßt, dass das nicht mehr in ist. Aber Moin, eine alte Sekretärin hat immer gesagt, ich würde es verkehrt aussprechen. Ich habe es dann also sozusagen sein lassen und sage weiterhin Morgen.
Frau Westerheide, ist Ihnen das schon mal aufgefallen, dass jemand Moin falsch ausspricht?
Nein, mich stört nur Moin Moin.
Moin Moin sind Schnacker, ne?
Ja, genau.
Yvonne Westerheide, seit dem vergangenen Jahr Geschäftsführerin hier im St. Marien Hospital, im St. Marien Stift. Wie nehmen Sie dieses Krankenhaus wahr?
Das ist sehr warm, es ist sehr familiär, es ist sehr bodenständig und einfach herzlich.
Sie sind hierher gekommen in dieses Krankenhaus, in diese Geschäftsführung, haben einen Job mit übernommen, der ja zukunftsweisend sein soll. Und viele Menschen, die jetzt die Nachrichten verfolgen, nehmen wahr, dass es eine Krankenhausreform geben wird, dass es Krankenhäuser gibt, die jetzt plötzlich zur Disposition stehen und haben Sorge, dass das hier in Friseute auch so einfach sein könnte. Können Sie diese Sorge mit einem Wisch nehmen?
Leider nicht. Die aktuelle Politik lässt alle Häuser eigentlich zittern. Ich glaube, von 100% können 90% zittern.
Das ist aber eine schlechte Quote.
Das ist eine sehr schlechte Quote. Und deswegen sind wir Krankenhausleitungen überwiegend etwas in Sorge, weil wir nicht wissen, wo das hinführt.
Wenn Sie sagen, 90% der Krankenhäuser sind im Moment in Sorge, Land auf Land ab, laufen da jetzt die Drähte heiß, glühen die?
Ja, man muss in alle Richtungen schauen, muss seine Optionen sich überlegen. Was haben wir für Möglichkeiten, um diese kleinen Häuser mit ihren Mitarbeitenden vor allem weiter am Markt zu behalten?
Wenn Sie von kleinen Häusern sprechen, den gehe ich mal davon aus, dass Friseute aus Ihrer Sicht auch ein kleines Haus ist. Mit wie vielen Betten?
Wir haben aktuell 135 aufgestellte Betten durch den Neubau. Das sind aber nicht die Planbetten, sondern das ist das, was wir aufstellen, damit wir einigermaßen wirtschaftlich handeln können. Das sind ein paar mehr Betten, dass wenn wir isolierte Patienten haben, trotzdem noch genug Betten haben, um Patienten zu versorgen und uns wirtschaftlich gut aufzustellen.
Wissen Sie, was viele Menschen überhaupt nicht verstehen? Das ist die Tatsache, dass man früher mal davon ausging, Krankenhäuser sind klargekommen. Das waren Selbstläufer, ja. Du bist ganz wie selbstverständlich in dieses oder in jenes Krankenhaus gegangen und niemand hätte es jemals für möglich gehalten, dass irgendjemand auf die Idee kommt und sagt, na, wer weiß, ob das Krankenhaus noch in 5 Jahren existiert. Was ist wann schiefgelaufen?
Ja, also die Kostenexplosion im Gesundheitswesen ist tatsächlich da. Wir werden immer besser versorgt. Der medizinische Fortschritt ist einfach unfassbar teuer. Es ist ja auch schön, dass uns so gut geholfen werden kann und wir immer besser werden, aber es wird halt auch einfach immer teurer. Dazu kommen die gesteigerten Personalkosten. Wir mussten 10% mehr Gehalt zahlen. Es war aber nur 5% gegenfinanziert. Das ist so ganz grob mal gesagt. Das zieht sich ja fort. Also der Marburger Bund verlangt für seine Ärzte auch nochmal 8% mehr Gehalt und trotzdem haben wir ein quasi gedeckeltes Budget, nennt man das. Also wir können eigentlich nur das ausgeben, was wir über unsere Pauschalen reinbekommen. Aber wenn wir am Markt bleiben wollen, müssen wir manchmal für manches Personal auch mehr zahlen.
Nun gibt es aber hier einen Neubau, Sie sprachen diesen an, und das ist ja nicht auch ein Neubau, der mal eben vielleicht, was weiß ich, 120.000 oder 200.000 Euro gekostet hat, wie ein Mini, ein Familienhaus vielleicht von der Stange, sondern das ist ja wirklich im satten Millionenbereich gewesen. Mhm. Wenn ein Krankenhaus so etwas baut, dann denken Menschen, die das von außen betrachten, denen geht's gut. Also da müssen wir uns erstmal überhaupt keine Gedanken machen. Können Sie das mal ein bisschen entzerren und ein Licht ins Dunkel bringen?
Wir bewegen uns hier in der dualen Finanzierung. Also der Krankenhausbetrieb wird über Krankenkassen abgedeckt und Bauten, Neubauten, Investitionen werden durch die Länder bezahlt. Also das sind zwei Töpfe. Und nur weil wir einen Neubau haben, heißt das nicht, dass wir wirtschaftlich weiterarbeiten können.
Aber ich denke mir immer, wenn ein Land Zuschüsse oder überhaupt Gelder für einen Neubau bewilligt, dass das Land doch dann da auch eine Perspektive, eine Chance sehen muss.
Ja, darauf hoffen wir gerade noch.
Herr Dr. Kreiner, wenn Sie das jetzt hören, was geht denn Ihnen vor?
Es wird nicht mehr honoriert, welche Kliniken was können und gut können, in der Form, dass es uns als kleinem Krankenhaus, wenn wir Pech haben, es so gehen kann, dass Spezialabteilungen uns weggenommen werden können, weil größere Krankenhäuser das haben wollen, erstens. Und zweitens wird nicht bedacht, dass Deutschland Zentren hat, wo viele Krankenhäuser auf einem Fleck sind, wo man von einem Krankenhaus zum anderen, ich sag mal, drei Straßenbahnstationen fahren muss, und dass es dann ländliche Gegend gibt, wie auch bei uns hier in der Gegend. Also Niedersachsen ist ja ein Flächenland, wo die Krankenhäuser nicht so dicht beieinander sind. Und ich finde es schlimm, auch wenn Herr Lauterbach was anderes erzählt, wenn es kein Krankenhaus mehr in Friseute geben müsste, eine halbe Stunde mit dem Auto fahren müssen, um ihre Angehörigen zu besuchen. Das unter der Prämisse, dass es sich dann häufig um ältere Angehörige handelt, die nicht mehr alleine Auto fahren können und wo der öffentliche Verkehr praktisch hier nicht existiert. Und das ist in meinen Augen nicht berücksichtigt worden bei der ganzen Planung. Es gibt natürlich noch viele andere Punkte. Qualitätssicherung, natürlich ist das ein Thema, und natürlich sollte man darauf achten, dass die Arbeit, die gemacht wird, vernünftig gemacht wird. Aber der Ansatz, den ich hier im Augenblick sehe, ist für mich nicht zum Erfolg führend.
Wie könnte der Erfolg aussehen?
Man muss einfach erstmal feststellen, was will das deutsche Krankenkassensystem, was will es finanzieren, wie viel es finanzieren. Kann jeder Patient alles haben, von mir aus gern, aber das kostet Geld. Da muss man darüber sich unterhalten, wie viel Ärzte oder Krankenhäuser soll es in der Fläche geben, damit die Leute halt ihre Angehörigen im Krankenhaus erreichen. Das ist wieder von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Insofern ist das ganz, ganz schwierig, da was zu sagen. Ich traue mir das auch nicht zu. Aber nur, wie es jetzt läuft, habe ich den Eindruck, es läuft in die verkehrte Richtung.
Nun hat sich das Krankenhaus in Friseute ja schon vor einiger Zeit, einigen Jahren darauf spezialisiert, die Bereiche Adipositas und auch Sucht mit abzudecken. Waren das denn wegweisende Entscheidungen, die in die richtige Richtung gehen, sich zu spezialisieren?
Also ich glaube, dass kleine Krankenhäuser, und da zähle ich Friseute zu, eine gute Basisabdeckung haben. Hier sollte jeder Patient hinkommen können und dass man ihm zumindest primär weiterhelfen kann, wenn man auch dann komplexe Fälle verlegen muss. Und daneben sollte es eine Spezialisierung geben, dass man Standbeine hat, auf die man aufbauen kann. Insofern finde ich, dass diese Spezialisierung Sucht, Adipositas-Chirurgie, aber auch Geriatrie gute Entscheidungen waren und genauso gute Entscheidungen, wenn wir mal nicht das Krankenhaus betrachten, sondern die Stiftung, dass da viele Bausteine unter einem Dach zusammen sind, wo man dem Patienten oder den Menschen der Region sehr gut helfen kann. Und das waren gute Entscheidungen.
Was meinen Sie, Frau Westerheide, wie wichtig war es, sich zu spezialisieren auf die bereits erwähnten Felder?
Ich glaube, das grenzt uns sehr ab. Dadurch haben wir ein Alleinstellungsmerkmal mit der Adipositaschirurgie. Herr Weiser hat es ja auch geschafft, also unser Chefarzt in der Adipositaschirurgie, uns als Exzellenzzentrum hinzustellen oder zertifiziert zu werden. Das haben, ich glaube, 10 Kliniken in Deutschland, und das sind alles Unis. Und wir mit unseren 135 Betten. Das macht uns zu einem super Arbeitgeber insgesamt. Diese Spezialisierung hat dieses Alleinstellungsmerkmal und lässt uns ein bisschen glänzen in diesem Wust von vielen kleinen Krankenhäusern, die das vielleicht nicht haben. Also das Gesamtkonstrukt hier mit der Spezialisierung Adipositaschirurgie, Geriatrie, Basis Innere Medizin und dann haben wir ja auch ein bisschen Endoprothetik, Knie und Hüften. Das alles plus Spezialisierung Adipositaschirurgie macht dieses Haus zu dem, was es ist. Und der Standort auf, nach Norden hin, haben wir ein großes Einzugsgebiet. Das ist das, was dieses Haus gerade wahrscheinlich rettet.
Und wenn es um den Bereich Adipositas geht, kann ich mir vorstellen, dass es durchaus Patienten gibt, die auch weitere Wege auf sich nehmen, um hierher zu kommen.
Ja, das ist so, weil sie zum einen in ein Exzellenzzentrum fahren, das aber ein kleines Haus ist, wo man keine Nummer ist. Und wir bekommen ja gerade alles neu. Die Bettenstationen sind fertig. Wir sind umgezogen. Es ist wunderschön geworden. Wir haben Fototapeten mit Bildern der Region, die wirklich sehr gelungen sind. Wir haben große Zimmer, große Badezimmer. Es ist wirklich alles darauf ausgerichtet, dass Patienten mit hohem Gewicht hier, ohne sich unwohl zu fühlen, durch die Flure geschoben werden können, weil sie nicht irgendwo anecken oder irgendwie so. Das ist ja das, wovor viele Angst haben. Mhm. Und das passiert hier nicht.
Frau Lamping, Sie sind medizinisch-technische Assistentin.
Ja.
Arbeiten ja nun hier auch schon seit über 30 Jahren. Warum arbeiten Sie gerne hier?
Also erstmal ist auch die Kombi, dass wir vom Labor auch mit dem Röntgen quasi eine Abteilung bilden. Das war ja von meiner Ausbildung her so gar nicht gedacht. Also ich war ja nur Labor-MTA in Anführungsstrichen. Und hier gehört es einfach zusammen und man macht dann im Nachtdienst auch das Röntgen mit. Wir sind dann halt alleine. Ist manchmal auch sehr anspruchsvoll, wenn man zwei Abteilungen hat. Aber trotzdem ist dieses Kombinieren, auch wenn ich dann einen Schenkelhalspatienten im Röntgen habe, den kriege ich dann ja auch noch im Labor wieder. Also man kennt sich dann ja auch ganz gut auch mit dem Patienten dann aus.
Im Idealfall ist es ja so, dass die Arbeitsstätte einen fordert, aber auch fördert, gemäß so den Neigungen, die man ja auch hat. Würden Sie sagen, das kann man hier wunderbar in einem durchaus kleineren Krankenhaus auch erleben, ja, dass man gefördert wird?
Ja, weil alleine durch dieses Vielseitige, was wir machen. Wir haben jetzt zurzeit zum Beispiel auch gerade zwei neue Labor-MTAs, die wir anlernen. Da merkt man auch erstmal, wo ich dann als alte Hase sage, Mensch, dass die jungen Leute mir nicht hinterherkommen, das baut einen immer so ein bisschen auf. Das ist, hört sich aber, die müssen
sportlich
da erstmal hinkommen. Aber dass man dann wirklich merkt, Mensch, wir machen dann doch einen tollen Job und dass die jungen Leute nicht einfach ankommen und sagen, das kriegen wir in zwei Tagen hin, dann weiß man auch, dass man da auch was Gutes macht.
Aber noch ein Wort dazu, was Frau Lamping gesagt hat. Ich finde es weiterhin ganz hervorragend, dass wir noch ein Labor haben und ein Röntgen haben mit einer 24-Stunden-Bereitschaft. Das haben viele andere Häuser nicht und da bin ich immer noch glücklich drüber.
Herr Dr. Greinert, Sie erzählten vorhin, dass es auch ganz spannend ist, mit jungen Kolleginnen und Kollegen entsprechend auch sich noch auszutauschen und zusammenzuarbeiten. Würden Sie eigentlich auch sagen, dass selbst das Ärzteteam hier mehr Möglichkeiten hat, gefördert zu werden oder sich vielleicht auch auszuprobieren, als in größeren Häusern?
Ja. Es kommt immer darauf an, was man möchte. Wenn man sich spezialisieren will, ich sage es mal, ich bin ja von der inneren Seite Kardiologe, Nephrologe, Gastroenterologe, das ist hier schwierig, weil wir nicht so viele Fälle haben und eben auch die Facharztdichte nicht so groß ist. Aber meine beiden Söhne haben beide Medizin studiert und in Zeit der Ärztenot habe ich denen dann gesagt, sie sollten hier mal ihr erstes Jahr machen. Haben die auch gemacht und haben doch zwei von ihren Mitstudenten mitgebracht und die waren dann zusammen hier ein Jahr. Die vier haben sich zwei Stellen geteilt. Die sagen mir immer noch, dass die hier die Basismedizin wesentlich besser gelernt haben als hinterher in den großen Krankenhäusern. Meine beiden Söhne sind an der Uniklinik Halle gewesen und die sagen, hier hat man richtig Medizin gelernt. Und das macht einem stolz, ist auch eine Bestätigung und spricht auch dafür, dass hier schon gute Medizin gemacht werden kann.
Kann man die nicht zurückholen?
Tja. Von mir aus gern, aber die sind jetzt in Halle Saale so verwurzelt. Ich glaube, die Wurzeln kommen schon in Australien raus. Die kann man nicht mehr zurückholen, leider.
Schade, Frau Westerheide, oder?
Ja.
Aber das ist doch schön zu hören. Also diese Bestätigung auch, dass Ärzte auch sagen, Mensch und Kind, hier kannst du wirklich eine Menge lernen.
Das ist tatsächlich in allen Bereichen in kleineren Häusern so. Also auch in der Verwaltung muss man sich breiter aufstellen und umsichtiger sein. Weil man hat hier keine ganze Abteilung Controlling oder eine ganze Abteilung Unternehmenskommunikation. Das fehlt hier alles. Das ist aber ja nicht schlimm, weil man hat hier hochmotivierte Leute, die aus der Region kommen, hier auch bleiben möchten und dann auch alles dafür geben, ihren Arbeitsplatz zu behalten, weil sie ja auch nicht weiterfahren wollen, weil sie ihr Herz hier lassen und wirklich breit aufgestellt sein können. Ich komme ja auch von hier und war auch in großen Häusern und da ist man eher in so einem kleinen Mikrokosmos gefangen in seiner kleinen Welt. Ich war mal so Rechenknecht, wie man mich so schön genannt hat als Controllerin und da ist der Tellerrand begrenzt. Man muss nicht so weit nach rechts und links gucken, außer die Geschäftsführung sagt, mach mal noch das und das oder mach mal noch das und das, wenn man das Potenzial bei Mitarbeitenden sieht. Ja. Und hier sehe ich das eigentlich bei jedem. Also ich habe noch keinen hier im Unternehmen kennengelernt, wo ich sagen würde, der ist tatsächlich Tellerrand begrenzt, sondern alle gucken hier auch nach rechts und links und heben auch nochmal Müll auf der Straße auf. Also hier ist es auch schön sauber immer alles hier bei uns auf dem Land, ums Krankenhaus herum. Das ist in den größeren Städten auch alles anders.
Frau Lamping, ganz viele Patienten wünschen sich, dass mit ihnen während eines Aufenthaltes in einem Krankenhaus geredet wird. Einfach von Mensch zu Mensch auf Augenhöhe und vor allem, dass sich jemand Zeit nimmt für sie. Gibt es diese Chance, in so einem kleineren Haus mit dem Patienten leichter zu reden?
Also ich kann ja jetzt beim Röntgen auf jeden Fall sagen, also wir reden da auch mit dem Patienten. Wichtig ist auch, dass man ein bisschen Plattdeutsch kann. Das ist immer von Vorteil. Da kommen die älteren Leute immer ganz gut mit klar und dann fühlen die sich auch gleich so ein bisschen heimisch, wenn man mit denen so ein bisschen platt redet.
Oh. Herr Dr. Greinert, Plattdeutsch verstorben, das geht wohl.
Ja, da muss ich Sie auch enttäuschen. Ich verstehe zwar das Lipper platt, aber sprechen ist schwierig.
Okay, gut. Aber dieser Wunsch nach Zeit, nach einem Austausch mit einem Arzt oder dass ein Arzt einem nicht das Gefühl gibt, als Patient nur eine Nummer zu sein, kann diesem Wunsch hier entsprochen werden?
Also die Arbeitsdichte hat in den 25 Jahren, die ich hier bin, deutlich zugenommen. Das heißt also auch, man hat immer weniger Zeit, weil eben die Arbeitsdichte so hoch ist. Aber eben, man kann sich immer noch ein paar Minuten nehmen, um etwas zu sagen. Und für die Leute ist es wichtiger, dass sie das verstehen, was man gemacht hat oder das, was man gefunden hat, als dass man sagt, ich habe das jetzt mit dem neuesten Gerät gemacht und dieses und jenes. Die wollen wissen, was mit denen los ist. Die Zeit kann man sich nehmen, aber es ist schwer. Ich versuche auch immer nach den Endoskopien, wo die Leute ja fast alle schlafen und nichts mitkriegen, beim Entlassungsgespräch zumindest das, was ich gefunden habe oder die Krankheit, die die haben, wenn wir die jetzt diagnostiziert haben, mit ein paar Sätzen zu beschreiben, dass die auch noch eine Frage stellen können, die man dann beantworten kann. Und das merkt man, dass das den Patienten gut tut und dass sie das auch wollen.
Wenn Sie nach 25 Jahren, Herr Dr. Greinert, nach einer Zeit, weil Sie wieder irgendwo auf Reisen waren und Sie kommen wieder hierher und Sie gehen in dieses Krankenhaus, was für ein Gefühl macht sich dann in Ihnen breit?
Ich habe einen Schlüssel fürs Krankenhaus. Also von daher ist das, als ob man nach Hause kommt und, ich sage mal, die Verwandtschaft begrüßt. Ne? Das ist so.
Frau Lamping, wenn Sie nach über 30 Jahren aus dem Urlaub zurückkehren, wie ist das für Sie?
Kann ich mich dem nur anschließen. Das ist wie nach Hause kommen. Man, erst denkt man, oh Gott, nach so langer Zeit wieder arbeiten, habe ich mein Passwort noch im Kopf, aber dann sitzt man am Platz und man ist genauso wieder wie vorher auch.
Gibt es einen Lieblingsplatz eigentlich in einem Krankenhaus für Sie? Kann man sowas sagen?
Ja, im Labor. Das ist mein Labor.
Frau Westerhede, eingangs haben Sie gesagt, wir erleben im Moment eine Zeit, die uns mit Sorge erfüllt, wenn es um die Zukunft dieses Hauses geht. Wissen Sie, man hat früher mal gesagt, vor einem Jahreswechsel, naja, wenn es nicht so gut war, nächstes Jahr wird alles besser. Nun haben wir das nächste Jahr, nun haben wir 2025 und ob 2025 alles besser wird, das sei mal dahingestellt. Aber gibt es etwas, was Ihnen Hoffnung macht und wo Sie sagen, wir sind verdammt gut, wir müssen nur an uns glauben, das wird hier schon?
Man hat mir beigebracht, dass es wichtig ist, als Vorbildfunktion, dass einem die Sonne aus dem Herzen strahlt. Das versuche ich und hoffe, dass das Haus und seine Mitarbeitenden an uns glauben Und wir schaffen das. Wir sind tatsächlich gut aufgestellt. Herr Wessels hat hier moderne Strukturen geschaffen. Mit dem Umbau und Neubau ist dieses Haus trotz der geringen Größe absolut marktfähig. Und das lässt mich daran glauben, dass wir das hier schaffen.
Kraftvolle und optimistische Ausblicke von Yvonne Westerheide, Geschäftsführerin hier im St. Marienhospital. Vielen Dank. Dank auch an Claudia Lamping und Dr. Robert Greinert. Ein großer Dank aber Ihnen fürs Einschalten und Zuhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, dann hören wir uns nächste Woche mit einer neuen Ausgabe von Herzblut und Heilkunst wieder. Ich bin Lars Kors. War der Podcast Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag, Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marienhospital in Friseute. Jede Woche neu. Am besten gleich kostenlos abonnieren und keine neue Folge mehr verpassen. Bis nächsten Freitag also. Wir hören uns.